News for Bad Moms.
Ihr seid nicht alleine.
Mit dem Kind sowieso nie wieder.
Wir sprechen euch aus der Seele.
Aus der russischen Seele.
Und belarussischen Seele. Und aus dem Muttermund.
Muttermund tut Wahrheit kund.
Puh, ich muss erst mal ausatmen. Ich bin rausgekommen, unglaublich, von diesem Wahnsinn von zu Hause. Ich habe in 8 Minuten meine Massage, heute erste Einheit. Ich habe wieder ein Rezept bekommen von meinem Arzt. Ich habe gerade irgendwie so ein Flashback. Wie heißt das? Ein Déjà-vu. Das war im März oder April, wo ich dir das auch so auf dem Weg zum Physiotherapeuten erzählt habe. Und es ist immer noch so. Draußen grau, Lockdown, never ending, Corona. Wann hört diese Scheiße auf? Die hört ja nicht mal an meinem Geburtstag auf. Ja, ich habe heute Geburtstag und ich glaube, ich habe noch nie so einen beschissenen Geburtstag gehabt wie heute. Nichts bleibt erspart. Weder Streitereien bei der Erledigung von Homeschooling-Aufgaben, noch Kochen, ewiges Aufräumen und Langeweile, diese Hoffnungslosigkeit, dass das endlich mal bald vorbeigeht. Und das Schlimmste ist, mein kleines Kind ist krank und hat Mandelentzündung und leidet. Und ich muss zusehen, wie er Schmerzen hat und nörgelt die ganze Zeit, weil es ihm wehtut. Hat schon seit 3 Tagen Antibiotikum und ich weiß nicht, warum das eigentlich nicht wirkt. Und das ist ja das Schlimmste für Eltern, wenn deine Kinder krank sind, dann denkt man, ach Gott, ich wäre lieber selbst 1000-mal krank, als dass er krank ist. Ich hatte echt schon spannendere Geburtstage gehabt. Aber hey, eine gute Nachricht habe ich. Mein Mann hat mir heute eine Smartwatch geschenkt. Jetzt laufe ich und es werden meine Schritte werden gezählt. Und Kalorien und ich weiß nicht, Blutdruck und Sauerstoffgehalt in meinem Blut. Das ist ein cooles und teures Spielzeug.
Ich habe meinem Mann auch eine Smartwatch geschenkt zum Weihnachten. Ja, jetzt ist wenigstens etwas smart bei uns zu Hause. Ich glaube, sie ist smarter als wir alle, weil sie die ganze Zeit piepst. Entweder, weil er sich zu wenig bewegt oder weil sein Puls zu hoch ist. Mein Mann hat nämlich zu hohen Puls und manchmal ist das so 120. Ja, nicht wenn er Sport treibt, sondern rate mal wann? Nein, nicht beim Sex, sondern wenn er isst oder wenn er trinkt. Da sind die richtig aufregenden Sachen im Leben eines 40-Jährigen.
Cool, ich möchte auch, dass mein Puls hochgeht, wenn ich esse oder trinke. Das heißt, das ist vielleicht die Aktivität, die ihm am meisten Spaß macht. Also meine Uhr ist auch viel zu klug für mich. Ich kann sie noch nicht so ganz verstehen und entziffern. Gestern habe ich zum ersten Mal den Modus eingeschaltet Training, während ich gelaufen bin. Und dann konnte ich das nicht ausstellen. Also bis die Uhr sich von alleine abgeschaltet hat, weil Akku leer war. Und am nächsten Tag habe ich die Mitteilung bekommen, super, weiter so, dein Training dauerte 3 Stunden, du bist so und so weit gekommen. Aber gestern hatte ich auch einmal die Mitteilung bekommen, dass der Puls zu hoch war. Und das war beim Spaziergang mit Kindern. Natürlich, wie denn sonst? Es war echt so eine Situation, abends im Dunkeln, im Regen mit 2 Kindern am Übergang an so einer Straße mit vielen Autos. Der Große mit seinem Playmobil-Flugzeug fällt, bricht in viele Teile auseinander, mitten auf Zebrastreifen, ne? Und der andere auf seinem Laufrad, ich halte ihn mit seiner Kapuze fest, dass er mir nicht wegflitzt, und habe noch Kinderwagen dabei und dann, ja, es ist grün, aber gleich wird es rot und du musst Kinder und diese Teile einsammeln und oh. Dann hatte ich halt die Mitteilung von der Uhr, bitte ein bisschen ruhiger angehen lassen, dachte ich, okay, danke, lieber hättest du mir jetzt geholfen, die Teile und die Kinder hoffentlich alle noch am Leben hier einzusammeln.
Geil. Wann geht der Puls hoch? Bei einem normalen Menschen, wenn er Sport macht. Bei einem Spanier, wenn er Rotwein trinkt und dazu Jamon isst. Und bei einer Mutter, wenn sie ihre Kinder in Lebensgefahr sieht. Und das so ungefähr alle 5 Minuten. Das Geile wäre, wenn du unmittelbar auf deine Smartwatch gehört hättest, ja, und dich einfach auf die Straße hingepflanzt hättest, um zu meditieren. Sorry, Kinder, ich muss jetzt dringend meinen Puls runterbringen. Und dein Auto so, bäb, bäb. So smart ist dieser Optimierungswahn doch auch nicht, oder? Ist das eigentlich irgendwo bewiesen oder gibt es irgendwelche Studien dazu, dass wenn Kinder länger als einen Monat nicht in die Kita gehen, dass sie dann zu Arschlöchern mutieren? Unser ist auf jeden Fall das geworden. Er ist ein absolutes, egoistisches, manipulatives, hyperaktives Arschloch, der keine Sekunde still sitzt, keine Sekunde ohne Aufmerksamkeit verbringen kann, überhaupt nicht zuhört, macht, was er will, ständig unterbricht, ständig aufsteht und woanders hinläuft, wenn man versucht, mit ihm Zeit zu verbringen, mit ihm zu spielen, mit ihm zu essen. Der dreht total durch und wir auch. Was machen eigentlich andere Mütter, die keinen Podcast haben? Wo kotzen die über ihre Kinder sich aus? Oder meinst du, sie lieben einfach ihre Kinder, so wie sie sind und freuen sich jeden Tag darüber? Hey, aber das ist ja alles irgendwie easy, deswegen langweilt man sich ja und überlegt sich neue Aufgaben. Zum Beispiel Face Fitness Marathon, ja? Es gibt so ein Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Ich gebe dir jetzt eine Anleitung zum Unglücklichsein. Geh zum Spiegel und betrachte dein Gesicht, bis du die Zeichen der Zeit überdeutlich merkst und denkst, das ist doch alles verdammte Scheiße, mega unfair. Und so alt, wie ich aussehe, fühle ich mich schon noch lange nicht. Dann erkundige dich im Internet nach Kosten von plastischen Operationen, dann liest die ganzen Berichte über plastische Operationen, dann liest doch in Foren über plastische Operationen, wo die Frauen schreiben, dass ihre Nerven im Gesicht taub wurden und deine Gesichtshälfte seitdem hängt, dann verwerfe diese Idee mit plastischen Operationen und google nach Face-Fitness, am besten auf russischen Seiten. Es gibt nämlich eine Face-Fitness-Industrie, wie ich herausbekommen habe. Und da locken natürlich die Vorher-Nachher-Bilder. So eine Frau, so Mitte 60, die wie ich aussieht, normal. Und dann eine Woche später ein Babygesicht. Wo man denkt, das will ich auch. Wenn man das auch will, muss man sich für einen Marathon anmelden. Natürlich melde ich mich für einen Marathon ein und zahle auch gerne Geld dafür, dass man jeden fucking Tag 2,5 Stunden für seine verfickte Schönheit verbringt. Ja, das fängt an mit Morgengymnastik und geht fließend über von irgendwelchen Liegen auf irgendwelchen Faszienrollen, auf Tennisbällen, auf geknüllten Handtüchern, über Yoga, über Ruhetraining, über Face-Massagen, ja, Massage von Dekolleté und Ausschnitt und Rücken und Schultern und Hals und interorale Massage, ja, das ist, wenn du deine Finger dir in den Mund steckst und anfängst, deinen Mundraum irgendwie zu bearbeiten. Und nur so erreichst du natürlich die tollen Babyface innerhalb von einem Monat. Naja, am ersten Tag habe ich das noch geschafft, am zweiten Tag auch noch, aber ab dem dritten Tag ging es bergab und gerade schaffe ich noch nicht mal 5 Minuten von dieser Scheißmarathon. Und das Schlimme ist, je mehr ich mich in den Spiegel anschaue, desto mehr, finde ich, sehe ich alt aus. Und das Ding ist, wenn früher ich mein veraltetes, vorzeitig veraltetes Gesicht im Spiegel betrachtet habe, dachte ich, scheiß Natur, scheiß Gene, Pech gehabt. Jetzt denke ich, na, Du hässliche alte Sau, das hast du dir selbst und deiner Faulheit zu verdanken. Nur das Problem ist, das ist noch nicht mal die Faulheit, sondern wann in diesem Corona-Alltag, Homeoffice mit Kind, soll man das eigentlich schaffen? Und wieso bin ich darauf gekommen, dieses verschissene Marathon jetzt zu machen? Okay, ich mache jetzt meine Übungen. Weißt du, wie ich das mache? Nein, das willst du nicht wissen.
Hey, natürlich will ich das wissen. Und jetzt noch mehr und bitte im Detail.
Ich sitze gerade in meinem Arbeitszimmer, / unserem Wohnzimmer, und hinter der geschlossenen Tür toben ungefähr 100 spanische Kinder. So fühlt sich das an. Im Endeffekt sind es nur 3. Ruben ist heute zum ersten Mal in die Kita gegangen und wir haben seine Freunde zur Feier des Tages eingeladen. Jetzt hat er Kontakt zu anderen Menschen. Im Hintergrund läuft mein Coach mit einer Videostunde zu dem doppelten Kinn, was ich im Rahmen dieses Marathons machen sollte. Sie erklärt gerade, wie man sein Kinn quasi oder das, was da drunter hängt, massieren soll und das dann am Hals entlang, an den Lymphflüssen entlang, zu den Achseln quasi, also unter den Armen, transportieren soll. Puff, ja. Das ist eins von vielen Sachen, die man machen muss. Eigentlich muss man 1000 Sachen machen. Meistens schaffe ich das auch nur im Bett, während wir eine Serie gucken. Dann fange ich an mit meinem Face Fitness und das sieht komplett bescheuert aus. Also zum Beispiel muss ich mein Kinn in die Höhe strecken, währenddessen die Brustgewebe nach unten drücken, so dass sich das richtig rauszieht, währenddessen die Augen nach links und rechts wandern lassen und, also nee, Moment mal, Avalitza Natinut, das heißt die Lippen hinter die Zähne stopfen, damit quasi das Gesicht total angespannt ist und währenddessen die Nase rümpfen, um Hasenfalten hervorzurufen. So, pass auf, ich mache das mal erstmal. Und dabei sagen. Das sieht mega bescheuert aus und ich hoffe immer nur, dass das der Film oder die Serie, die wir gucken, so spannend ist, dass mein Mann nicht in meine Richtung guckt. Aber ab und zu schielt er so zu mir und erschreckt sich. Ich glaube, irgendwann verlässt er mich, aber nicht, weil mein Gesicht nach unten hängt, sondern weil ich dieses Face-Fitness mache.
Hey, ich höre von deinen spannenden Erzählungen, von deinem Training, von deinem Marathon und leide voll mit. Wieso tust du dir das an? Ich glaube, das sollte eigentlich Spaß machen. Also bei mir ist es zumindest anders beim Marathon. Pass auf, ich erzähle es dir. Ich mache das zum zweiten Mal. Beim ersten Mal, vor 2 Jahren, habe ich überhaupt davon erfahren, dass es sowas gibt, als ich in Belarus war, in Minsk, bei einer Kosmetikerin, weil ich gehe ja nur 2-mal im Jahr zu Kosmetikerin, wenn ich in Minsk bin, aber wenn schon, dann schon, ne? Das volle Programm. Genau, und dann habe ich mich so beschwert, ja, ich habe 2. Kind bekommen, habe zugenommen, und dann hat sie mir gesagt, ja, wieso machst du keinen Marathon? Was für ein Marathon? Na, so ein Marathon im Messenger mit deiner Trainerin, sehr motivierend. Genau, und dann hat sie mir erzählt, und diese Trainerin lebt auch in einer Stadt, in der Stadt, wo ich herkomme, wo ich in die Schule gegangen bin. Und dann war sie mir allein schon deswegen auf Anhieb sympathisch. Ich habe mich angemeldet. Und genau, so ein Marathon läuft so, dass sie dir halt von Anfang an die Regeln erklärt, was man essen darf, was man gar nicht essen darf. Und dann gibt sie so Pläne, so ungefähre Pläne, aber man kann da auch Sachen austauschen, dass man dann halt das Essen hat. Und das ist echt viel Essen. Vor allem zum Frühstück ist es viel mehr, als ich sonst gegessen habe, hätte. Buchweizenbrei, Mölt, Fischfilet oder keine Ahnung. Oder auch Nudeln mit Hähnchenfilet. Na, so richtiges Essen. Dafür ist es halt abends immer ohne oder fast ohne Kohlenhydrate, sondern Gemüse, auch wieder mit Fleisch oder Fisch. Ja, es ist sehr viel Fleisch, das ist das Einzige, was mich nervt. Ich habe mich auch schon beschwert, aber das ist auch kulturell bedingt. Die Menschen, die Frauen in Belarus haben gar nicht verstanden, was ist das Schlechte daran, viel Fleisch zu essen. aber schon dreimal richtiges Essen am Tag und zweimal Zwischenmahlzeiten zwischendurch, so wie Quark oder ein Apfel oder na, sowas in die Richtung. Beim ersten Mal habe ich wirklich auch nach einem Monat, was man dann so macht, ne, 5 Kilo abgenommen. Und diesmal ist es auch so ungefähr mein Ziel. Genau, am Anfang des Marathons musst du dich komplett so, wie viele Zentimeter deine Taille, Brüste und Po und alles. Und am Ende auch, ne, um halt diesen Unterschied festzustellen. Beim ersten Tag hier beim Messen habe ich bemerkt, dass ich schon mal 5 Kilo mehr habe als beim letzten. Das heißt, in 2 Jahren habe ich echt ein bisschen Speck angesammelt. Und deswegen mache ich das jetzt. Und weißt du, ich hatte so schlechte Laune vor der Massage. Und das ist mir dann aufgefallen, als ich dir das erzählt habe, wurde es sofort besser.
Absolut. Dieser Podcast ist der beste Marathon, den wir überhaupt machen. Mir geht es auf jeden Fall auch immer besser, wenn ich hier meine ganzen Zweifel, Sorgen und Wut in diese Sprachnachrichten verpacke. Und weißt du, wo ich von meinem Marathon erfahren habe? Auch bei der russischen Kosmetikerin. Denkst du nicht, wenn wir keine russische Kosmetikerin besuchen würden, wären wir vielleicht ein bisschen glücklicher, weil die uns überhaupt diesen Scheiß in den Kopf setzen? Weißt du, in Deutschland interessiert es einfach niemanden, wenn du aussiehst. In Russland musst du einfach perfekt aussehen. Und das Erste, was meine Kosmetikerin zu mir gesagt hat, tja, was soll ich denn, wo soll ich denn bei Ihnen anfangen? Warum ist das denn alles so запущено? Почему у вас все так запущено? Warum ist das alles so verwahrlost bei Ihnen im Gesicht? Also diese Falten, machen Sie viel mit Ihrer Mimik? Ja, wahrscheinlich sind Sie sehr gut mit Kindern. Ich so, wie kommen Sie darauf? Ja, weil wenn man mit Kindern spricht, dann setzt man verstärkt seine Mimik ein. Also rümpft die Nase oder die Stirn oder was auch immer, zieht Grimassen. Ich glaube, ich mache das unbewusst auch bei Erwachsenen. Ist dir schon mal aufgefallen, wie stark ich meine Mimik einsetze? Ich glaube, ich habe einfach schlechte Gene. So, ne? Und das Ding ist, dass ich seit dieses Marathon mache, einfach jedes Mal beim Blick im Spiegel so mega frustriert werde, weil ich einfach nur alte, hässliche Frau sehe, die nicht an sich arbeitet und nicht fähig ist, um 6 oder um 5 Uhr morgens aufzustehen, um 2 Stunden Yoga zu machen, bevor das Kind aufwacht.
Puh. Hallo, ich habe gerade mit einer alten Freundin telefoniert. Wollten kurz mal sprechen. Am Ende haben wir ja 2 Stunden gesprochen. Ich habe Lena vor 15 Jahren kennengelernt in Essen, wo wir beide studiert haben, auf einer Jobmesse für Studenten, Absolventen, sowas. Und ich habe da einen Radiobeitrag gemacht und habe sie angesprochen. Und sie sagte, ja, hallo, ich bin Lena, 20, aus der Ukraine und ich möchte für die EU oder UN arbeiten oder eine internationale Einrichtung und Menschen helfen. Und ich so, oh wow, cool, große Pläne. Ja, 15 Jahre später stelle ich fest, Lena arbeitet in einem internationalen Konzern. Sie hat eine eigene Stiftung für Migrantenkinder und seit neuestem ist sie nebenberuflich auch noch Coach. Genau, hat mir erzählt, wie sie Menschen hilft, die Vorentscheidungen treffen und halt nicht wissen zum Beispiel, wie sie sich entscheiden sollen. Sie hilft ihnen aber nicht, indem sie denen Tipps gibt, sondern es irgendwie so macht, dass sie selbst diese Entscheidung treffen. Naja, klingt spannend, aber doch zu abstrakt. Und am Ende des Gesprächs hat sie mir angeboten, dass sie für mich jetzt ein kostenloses Test-Coaching macht. Soll ich das machen? Ja, was ich dafür brauche, eine Stunde Zeit und irgendwie ein Problem oder ein Wunsch oder irgendwas, was mir fehlt. Ja, da weiß ich ja sofort, was ich dann sagen würde. Was mir fehlt, ist so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern ganz viel Zeit für mich. Grundsätzlich fehlt mir das schon seit 6 Jahren, seit ich Kinder habe, im Corona noch mehr. Manchmal scheitere ich schon daran, irgendwie Yoga zu machen. Ich mache dann YouTube auf dem Rosenfernsehen an und fange an, hole meine Matte aus, ja genau. Und dann kommt der Kleine, setze ich mir auf den Rücken und der Große schreit, ich soll Zeichentrick anschalten. Genau, und der Mann kommt und sagt irgendwie Abendessen, ja, und dann schalte ich einfach alles aus. Und natürlich könnte ich morgens aufstehen, bevor alle aufstehen, aber wahrscheinlich ist der Wunsch nach dem Schlaf doch größer als der Wunsch nach dem Yoga. Bis jetzt klappt es nicht. Was sagst du? Würdest du so ein Coaching machen?
Ich mache jetzt gerade 7-Minute-Workout. Das ist das Einzige, was in meinen Zeitplan passt. Also 7 Minuten, nicht mehr und nicht weniger. Und danach bin ich aber auch platt. So, und jetzt machen wir das Experiment. Ich habe gerade angefangen und wir warten mal ab, wie lange es dauert, bis Ruben kommt. Hallo! Ruben, nein! Nein, bitte geh weg! Bitte! Okay, machst du mit? Stellung bei Yoga ist übrigens die Ziegelsteinstellung, auch Shavasana genannt. Da liegt man einfach mit geschlossenen Augen. Ja, ich mache eigentlich nur das, alles andere lasse ich raus. Und ich mache das auch die ganze Zeit auf dem Bett, auf dem Sofa, auf dem Boden, im Büro. Und dann kann man allen erzählen, man würde Yoga machen. Hey, ich mag die Ziegelsteinpose, leck mich doch. Und apropos Coach. Ist es nicht in letzter Zeit ein bisschen inflationär geworden? Ich meine, nicht die Leute, die sich coachen lassen, vor allem die Leute, die sich zum Coach ausbilden lassen. Ich würde sagen, 50% meiner Freunde haben in den letzten 2 Jahren eine Coach-Ausbildung absolviert und sind jetzt psychotherapeutischen Lebenshilfe, Yoga-Coaches. Und ich frage mich, warum machen sie nicht einfach Yoga oder warum machen sie nicht einfach nur Therapie, die sie selbst brauchen? Warum müssen sie direkt eine Ausbildung machen und Leuten helfen? Weißt du, so auf Leute losgelassen werden. Denn wenn man an den Leuten rumdoktoren darf in Deutschland, absolviert man erstmal ein 5-jähriges Psychologiestudium und danach noch 2 Jahre Anerkennung und Referendariat oder wie das auch immer bei Psychologen heißt, damit man eine kassenärztliche Zulassung kriegt. Heutzutage kann jeder Coach jeder, der einfach 6.000 Euro blecht und sich von irgendeinem zwielichtigen Esoterik-Tante oder Hippie-Tante oder Yoga-Tante ausbilden lässt. Ich will das überhaupt nicht runtermachen. Nichts gegen meine Freundin, ist ja auch so gut so. Gut, dass sie was für sich machen, aber warum müssen sie direkt Lehrer werden? Ist ja auch schön für sie. Vielleicht bin ich einfach nur neidisch, weil ich komplett faul und unflexibel bin. Jetzt würde ich auch fragen, ob ich eine Reise nach Usbekistan dieses Jahr machen sollte. Denn ich war seit fast 25 Jahren nicht mehr da, seitdem ich eigentlich da weggegangen bin. Nie wieder. Und ich habe meine ganze Kindheit und Teenager-Jahre für mich irgendwie in so einem Buch mit 7 Siegel abgeschlossen und beschäftige mich gar nicht mehr damit. Am Anfang ist das ja, zehrt das ja an einem, diese Migrationserfahrung und die Heimat und die Nostalgie und die alten Freunde und diese ganzen Orte, die man sieht, wenn man die Augen schließt oder wenn man träumt und dann seine Kindheit sich erinnert und Oma und Opa, die da gestorben sind und sie da auf dem Friedhof liegen und all die Gerüche und Gefühle und Klänge der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, die unzertrennbar quasi mit dir verbunden sind, weil sie so einfach zu deiner Kindheit gehören, die sind jetzt alle irgendwie so verpackt in eine Kiste in einem Keller. Ja, und ich habe Angst, dass wenn ich dahin fahre, dass ich da irgend so eine Büchse der Pandora öffne und meine ganze Vergangenheit und unangenehme Geschichten und irgendwelche Sachen, an die ich nicht mehr denke, einfach auf mich herabstürzen. Denn man muss sagen, ich habe alles komplett vergessen. Das ist, wir haben ja diesen Chat mit den Leuten aus meiner Klasse und ich erinnere mich an nichts mehr. Sie erzählen über irgendwelche Sachen, die in meiner Anwesenheit passiert sind. Ich kann mich null daran erinnern. Ich kann mich an einige Menschen nicht erinnern. Und ja, ich glaube, dass ich einiges ganz schön verdrängt habe. Deswegen stelle ich mir die Frage, soll ich dahin fahren oder nicht? Eigentlich hätte ich voll Lust, aber gleichzeitig habe ich Angst davor.
Ey, ich kann dir deine Fragen sofort beantworten. Nach Usbekistan, bitte. Ja, sofort. Ich würde sehr gerne deine Geschichten aus Usbekistan hören und dieses Land mit deinen Augen entdecken. Das wird voll spannend. Mach das. Mensch, es gibt nur ein kleines Problem. Corona.
Hi, ich wollte dir ja noch erzählen, wie es beim Coaching war mit Lena. Gestern Abend haben wir so etwa eine Stunde gesprochen, leider mit ein paar Unterbrechungen, weil ich dachte, ich wäre um 21 Uhr schon frei, aber ja, die Kinder, die brauchten dann etwas länger und zuerst kam der eine, dann der andere, aber es hat ja geklappt. Ich war am Anfang echt bisschen ja, genervt, hat Lena vielleicht auch rausgehört, irgendwie gereizt, ich weiß nicht. Ich habe mich drauf eingelassen, aber ich hatte ja nie sowas gehabt wie Psychotherapie oder irgendein Coaching. Und das war mir am Anfang etwas fremd, darüber zu sprechen. Und weil mich mein Problem auch so nervt, war es auch nervig, erstmal auf die Fragen zu antworten. Ich wusste nicht warum, aber ja. Zuerst war es halt so meinerseits ja, nein, weiß nicht. Aber dann wurde es mit der Zeit immer besser und am Ende kam noch was Gescheites, glaube ich, dabei heraus. Und es ging mir auch irgendwie besser nach dieser Stunde und ich war auch besser gelaunt. Das Problem, das ich habe, ist bestimmt für viele irgendwie ein Luxusproblem, weil eigentlich bin ich ein zufriedener, glücklicher Mensch, der eine Arbeit hat und Kinder, alle sind gesund und ich habe ein Haus und Garten. Aber was ich nicht habe, ist die freie Zeit für mich selbst. Und das war mir auch lange nicht bewusst, aber anscheinend ist es doch ein größeres Problem, als ich dachte für mich, für meine Psyche, oder? Und ja, genau, gestern im Laufe des Gesprächs fanden wir heraus, dass ich vielleicht es versuchen sollte, mehr Zeit für mich zu nehmen, zumindest so eine Stunde pro Woche, weil es dann ja auch für die Kinder und für den Mann besser ist, wenn ich auch selbst besser gelaunt bin. Ja, das klingt total banal, ne? Aber eigentlich könnte man selbst drauf kommen, aber ich habe mir nie so wichtig Gedanken darüber gemacht, wieso ich permanent genervt und unzufrieden bin. Oder wenn ich dann sehe, dass abends mein Mann seine Serie guckt und ich ärgere mich, dass ich währenddessen Frühstücke für morgen vorbereite, die Brotdosen oder schon wieder mal Wäsche wasche oder die Kleidung bestelle für die Kinder, die wieder rausgewachsen sind oder irgendwelche Homeschooling-Sachen ausdrucke, irgendwelche E-Mails beantworte oder Rechnungen, dann, genau, dann habe ich mich so geärgert, warum macht er das nicht? Und ich fühle mich dafür verantwortlich, ne? Aber irgendwie können das die Männer ein bisschen besser dann, dass sie sich die Zeit einfach nehmen, auch für sich. Und das müsste ich vielleicht auch lernen. Und das ist mir jetzt auch bewusst geworden. Das ist auch dann am Ende für alle besser. Ja, und dann gestern im Laufe des Gesprächs haben wir herausgefunden, was mich stört überhaupt. Zum Beispiel so unbeschwerte freie Zeit zu haben, dass ich dann irgendwie schlechtes Gewissen bekomme, wenn ich irgendwas für mich mache und nicht für meine Kinder oder für meine Familie oder für meinen Arbeitgeber oder für meine Nachbarn oder für irgendwelche andere Verpflichtungen. Und dann haben wir herausgefunden, dass ich nur dann kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich meine Kinder bei meinen Eltern abgebe und nicht in der Kita oder bei meinem Mann, warum das so ist. Und ja, halt schon so ein paar Sachen, die sie mir gesagt hat. Das Gute ist, sie ist ja nicht nur Coach, sondern auch meine Freundin. Und sie hat mich auch daran erinnert, wie ich sie im Sommer mal angerufen habe, wo ich spontan von meinem Mann einen Kurzurlaub bekommen habe. Die 3 Tage in Königswinter, kannst du dich noch erinnern? Genau, und dann hat sie mir gesagt, ja, guck mal, du hattest das und du hast so geklungen und versuch mal an diesen Zustand zu denken und den einfach mal nochmal und nochmal zu erleben, damit man immer so ein bisschen Oasen schafft, um aus dem Mamsterrad rauszukommen. Stimmt.
Mama!
Ja. Ja, die Zeit für sich zu nehmen, was du in dem Coaching rausgefunden hast, ist ja das A und O des Familienlebens und das Glücklichsein. Und mich wundert, dass du es selber nicht wusstest. Und ich glaube, daran musst du arbeiten. Warum du nicht auf den Gedanken kommst, mal die Arbeit niederzulegen und dich entspannen.
Mama, stopp!
Was ist da? Oder ist das vielleicht sogar belarussisch und russisch, dass wir Frauen nicht dazu bestimmt sind, unseren Spaß zu haben, sondern die Familie zu bedienen? Alles gut, Ruben ist bei mir. Ja, ich würde dir sogar sagen, 1 Stunde ist nichts. Es ist wie Tropfen auf heißer Steinen. Es muss 1 Abend pro Woche sein. Und ich wette, das hast du auch mal gemacht vor Corona, indem du einfach mal dich mit deinen Freundinnen mal getroffen hast. Aber jetzt machen wir das nicht. Und das muss dringend mal zurück. Jeder 1 freier Abend pro Woche. Mindestens. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Zeit genommen. Heute ist mein Freitag, um den Podcast zu schneiden. Я только хотела Ольге кое-что сказать быстро, хорошо? Минуточку. Also, unsere Aufgabe ist A, herauszufinden, warum wir immer schlechtes Gewissen haben, Zeit für sich zu nehmen. Vielleicht, weil ein Kind immer auf deinem Schoß da sitzt und weint. Und zweitens, herauszufinden, wo wir diese Zeit hernehmen und was stattdessen sterben soll. Welche Aufgaben uns wichtig sind und welche Aufgaben eigentlich outgesourced werden können oder einfach nur vergessen werden können. Deswegen musste man sich vor Augen führen, was eigentlich deine wirklichen Ziele und Wünsche sind. Und dafür starte ich ab 9. Februar ein neues Marathon, das heißt Marathon Jelani. Vielleicht hast du gehört, Riesenhype in Russland, gibt es auch einen Film dazu. Marathon der Wünsche. Und da hilft eine sehr gehypte Psychologin, sie herauszufinden, was sind eigentlich deine wahren Wünsche und wie du zu diesen Wünschen kommst? So.
Guten Morgen. Nach fast 2 Wochen Marathons habe ich bereits 1,5 Kilo abgenommen. Klingt nicht viel, aber ich habe ja auch viel gegessen. Und mein Bauch, mein Weihnachtsbäuchlein verschwindet auch so langsam. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Guten Morgen und schönes Wochenende.
Ah! Du hattest Geburtstag und ich habe es vergessen. Und du hast es noch extra gesagt in einer Sprachnachricht, damit ich irgendwie noch würdig darauf reagieren kann. Aber ich habe diese Sprachnachricht nicht gehört. Ich habe die nicht abgehört, weil ich gedacht habe, ich höre sie später ab, gerade keine Zeit. Und später habe ich das vergessen oder keine Zeit gehabt oder bin einfach eingeschlafen. Und jetzt realisiere ich, dass ich einem der wichtigsten Menschen in meinem Leben gerade nicht zum Geburtstag gratuliert habe. Ich bin, glaube ich, dermaßen überfordert wie selten in meinem Leben. Ich komme mir vor wie so ein Geisteskranker im Auge eines Orkans, während alles um mich herum wirbelt und mir um die Ohren fliegt. Also mein Kind langsam verhaltensauffällig wird in dieser Quarantäne, mein Mann langsam ein Burnout kriegt und Herzbeschwerden und jeden zweiten Tag Migräne hat, meine Eltern mir die Hölle heiß machen, dass ich auf mein Kind besser aufpassen soll, damit er nicht krank wird, und meine Arbeit so mir um die Ohren fliegt, indem ich die Deadlines ständig verlege und mich entschuldige und meinen Arbeitgebern was vorlüge, sitze ich da und starr einfach die Wand an, weil ich nicht weiß, wo ich eigentlich anfangen soll. Weißt du was? Wenn das Ganze vorbei ist, dann revanchiere ich mich und dann feiern wir zusammen das beste Geburtstag, was du je hattest. Ja, und ich gebe dir das beste Geschenk. Du kannst alles von mir haben. Willst du mein Kind?
Hey, nee. Das Kind, dein Kind kannst du gerne behalten. Ich kann dir noch zwei dazugeben. Das wäre ein cooles Geschenk. Gut, nicht jetzt, nach Corona, also nach 1, 2, 3 oder 33 Jahren. Bis bald.
И мечусь я в испуге в этом замкнутом круге. Я устал, пощадите меня.
Одну минуту. Последнее предложение.
Bitte Türschließen. Von der anderen Seite.
Eine Minute.
Закрой дверь к себе, чтобы Алекс не мешал.
Das nehmen wir auch rein.